Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Meine Kundin Sarah Suhrmann von Equibu erzählt dir heute von ihrem Start ins Online-Business, ihr Thema Pferdehufgesundheit und wie sie dieses nischige Thema digitalisiert, bis dato über 20.000 Euro Umsatz mit mehreren Launches erzielt und sich sogar Vollzeit selbstständig gemacht hat, das erfährst du jetzt im Interview. Sarah ist ja Teilnehmerin meines Online-Programms Erfolgskurs und ganz wichtige Ankündigung, Erfolgskurs öffnet Anfang Oktober wieder. Und wenn du schon länger mit dem Gedanken spielst, auch ein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen, du wünschst dir eine fundierte Launch-Verkaufsstrategie, dann trag dich jetzt in unsere Warteliste ein. Den Link zur Warteliste findest du in der Podcast-Beschreibung. Also jetzt kurz Pause machen, in die Warteliste eintragen, ist komplett unverbindlich und dann bekommst du bei Buchung 2 ganz besondere Wartelisten-Boni. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview mit Sarah. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Hallo Sarah, willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Stell doch dich und dein Online-Unternehmen einmal für alle vor, die dich jetzt noch gar nicht kennen.
Hallo Caroline, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ja, mein Name ist Sarah Suhrmann. Ich bin Hufbearbeiterin vom Beruf und bin mittlerweile selbstständig mit einem Online-Business, wo ich PferdebesitzerInnen beibringe, wie sie die Hufgesundheit ihrer Pferde selbst in die Hand nehmen können und ihnen dabei helfe, wenn sie Stress mit dem Thema Hufbearbeitung haben, dass sie sowohl ihr Pferd trainieren für die Hufbearbeitung als auch an ihrem eigenen Mindset und dem Thema Achtsamkeit arbeiten, um den Stress aus dem Thema Hufbearbeitung wieder rauszubekommen.
Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und wir haben ja heute eigentlich so zwei große spannende Themen für alle, die jetzt gerade auch ein Online-Business starten, mit dabei. Einmal halt dieses super nischige Thema, wo wir gleich drüber sprechen. Hey, kann man dazu überhaupt digitale Produkte anbieten? Und dann bist du ja auch seit 2023 Vollzeit selbstständig, was ja auch für viele so der große Sprung dann ist. Willst du uns mal da mit hinter die Kulissen nehmen? Was hast du in der Anstellung gemacht, noch ganz bevor es dein Online-Unternehmen gab? Also wie bist du da überhaupt so ins Online-Unternehmertum gekommen?
Genau, ich bin eigentlich Wirtschaftspsychologin vom Grundberuf und habe in einem Großkonzern gearbeitet, fast 10 Jahre im Personalmanagement, der Personalentwicklung, war da Personalreferentin und habe mich eigentlich mit der Entwicklung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen beschäftigt, die weitergebildet, befähigt, dass sie ihren Job so gut wie möglich machen können, dabei unterstützt, dass die richtigen Leute auf der richtigen Position sitzen. Also was ganz anderes gemacht und bin aber schon immer ja eigentlich Pferdemädchen durch und durch gewesen und für mich war auch immer klar, dass ich irgendwann mal in die Vollzeit-Selbstständigkeit möchte, weil ich das von Haus aus so kenne. Bei uns in der Familie gibt es ganz viele Selbstständige. Meine Mutter ist selbstständig und hat eine eigene Massagepraxis und dementsprechend ja, kenne ich das von klein auf und weiß, was dahinter steckt und das war immer so mein großes Ziel, dass ich selber auch mal selbstständig sein wollte in Vollzeit, um möglichst mir selbst meine Arbeit einzuteilen, mein eigener Chef zu sein. Und das habe ich mir dann tatsächlich im letzten Jahr, Anfang 2023, dann erfüllt, verwirklicht, indem ich erst meine Selbstständigkeit nebenberuflich aufgebaut habe, dort gestartet bin als Hufbearbeiterin, um erstmal überhaupt ein stabiles Business aufzubauen, Geld zu verdienen, die Kasse zu füllen. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich nach und nach meine digitalen Produkte mit dazuzunehmen, um ein bisschen mehr Flexibilität mit in meinem Business zu haben und nicht mehr nur auf der Straße unterwegs zu sein und den ganzen Tag durch die Gegend zu fahren, einem Termin nach dem anderen hinterher zu jagen, ja, und da einfach für mich so ein bisschen mehr Flexibilität reinzubringen. Genau, meine digitalen Produkte habe ich tatsächlich vorher auch erst in Kurssystemen getestet, dass ich erst Präsenzkurse angeboten habe und dann das nach und nach digitalisiert habe und geguckt habe, wie kann man das wirklich auch umsetzen.
Okay, weil das, ja, jetzt habe ich schon, hast du schon mal so super viele Fragen, die ich mir auch aufgeschrieben habe, schon sehr gut beantwortet. Weil genau das wäre nämlich auch eine Frage gewesen. Also wie startet man jetzt aus einer Anstellung in die Selbstständigkeit? Man hört ja bei dir heraus, du bist erstmal in die Offline-Selbstständigkeit gestartet. Genau. Kannst du uns mal da mit hinter die Kulissen nehmen? Das heißt, du bist dann, ich bin jetzt totaler Pferdeleihe, von Hof zu Hof oder Pferdebesitzer zu Pferdebesitzer gefahren und hast dann dich um die Hufe im 1:1 gekümmert, oder?
Genau, ich habe erstmal ganz klassisch Hufbearbeitung angeboten, wo ich am Pferd arbeite, sehr handwerklich unterwegs bin. Das war auch immer so ein Stück weit erstmal mein Ausgleich zum Bürojob, um da rauszukommen, körperlich aktiv zu werden. Und habe dann festgestellt, dass PferdebesitzerInnen immer die gleichen Fragen stellen, dass viel Unwissenheit zum Thema Hufe überhaupt noch existiert. Und habe dann angefangen, Kurse anzubieten für PferdebesitzerInnen, die dann das selber lernen wollten oder sich zumindest mal mit dem Thema Hufe so grundlegend auseinandersetzen wollten. Und dann kam bei mir immer wieder auch das Thema auf mit dem Stress bei der Hufbearbeitung, dass es so viele Pferde gibt da draußen, die absolut schlecht trainiert sind, was die Hufbearbeitung angeht und auch schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil es immer noch so viele Schmiede vom alten Schlag gibt, wo die Erwartungshaltung da ist, dass die Pferde stillstehen müssen. Und wenn nicht, dann haut man halt drauf und macht, dass die Pferde stillstehen. Und da habe ich eben dann PferdebesitzerInnen dann auch im 1:1 geholfen, da wieder rauszukommen. Ich bin zusätzlich zu der Hufbearbeitung auch Pferdeverhaltensberaterin und habe ja das Psychologiestudium auch absolviert. Und dementsprechend habe ich da alles, was ich so an Wissen in irgendeiner Form schon mal erworben habe, da reingebracht und erst da auch im 1:1-Kontext mit den PferdebesitzerInnen gearbeitet. Und dann geguckt, dass ich das nach und nach dann digitalisiert bekomme.
Und du bist ja, ich habe mal aufgeschrieben, 2015 so nebenberuflich in die Selbstständigkeit gestartet. Und kannst du auch uns da mal so mit hinter die zeitliche Roadmap legen? Also ab wann hast du dann zum Beispiel Kurse angeboten? Und waren diese Kurse, war das dann auch noch offline alles, also im 1:1? Oder waren das schon irgendwie online? Also ab wann ist es dann bei dir so richtig online gegangen, ne?
So richtig online gegangen ist es tatsächlich erst mit Corona. Also dass wirklich auch die Digitalisierung ja sowieso fortgeschritten war, dass man auf einmal nicht mehr unbedingt in die Stelle durfte. Das war ja während der Pandemie einfach auch eine ganz krasse Regulierung, dass Training nicht mehr stattfinden durfte. Sowas wie Hufbearbeitung durfte noch stattfinden, weil das einfach der Gesunderhaltung des Pferdes gedient hat. Mhm. Aber da habe ich angefangen, tatsächlich dann die ersten Online-Beratungen stattfinden zu lassen und mal so 1:1-Coachings auch online zu unterrichten. Und vorher war ich tatsächlich noch so ein bisschen berührungsängstlich, was dieses ganze digitale Thema anging, obwohl ich da im Unternehmenskontext im Konzern schon relativ früh mit zu tun hatte. Ich habe bei einem IT-Dienstleister gearbeitet. Das heißt, da ist Digitalisierung von vornherein irgendwie Standardprogramm gewesen. Aber für meine eigene Selbstständigkeit habe ich mich nicht so richtig dran getraut. Und dann habe ich tatsächlich ja auch 2022 im Herbst, glaube ich, war es, beschlossen, den Erfolgskurs zu buchen. Und mir da wirklich auch dann Hilfe zu holen, weil ich in diesem ganzen Hustle von Termin zu Termin zu rasen dann auch irgendwie nicht so richtig wusste, wie fange ich denn jetzt eigentlich an. Und genau, damit bin ich dann gestartet. Und dann habe ich die ersten Kurse tatsächlich auch alle noch in Präsenz wieder gemacht, als es dann wieder möglich war. Und habe dann das Beste aus diesen Online-Beratungen und den Präsenzkursen zusammengepackt und da eben dieses digitale Angebot draus geschaffen.
Erzähl mal noch ein bisschen zu den Berührungsängsten. Also was waren so deine großen Ängste? Weil ich wette, das können auch ganz viele, die jetzt vielleicht gerade ganz neu starten, nachvollziehen. Also gab es da so einen großen Glaubenssatz oder die Technik?
Ja, es war tatsächlich, glaube ich, die Technik, die so die größte Berührungsangst war, weil im Konzern, da war das natürlich alles so vom Setting her vorhanden. Und bei der eigenen Selbstständigkeit, da musste man natürlich dann Entscheidungen treffen, welches Online-Tool nehme ich, wo hoste ich meinen Online-Kurs, welche anderen Technik-Tools brauche ich noch nebenbei. Videoschnitt war ein großes Thema, wo ich echt Angst vor hatte. Mittlerweile muss ich sagen, dass ich meine Formate so gut vorskripte, dass ich ganz wenig Schnitt einfach auch nur brauche.
Ja, mach ich auch.
Genau, das hat mir auch eben der Erfolgskurs dann gebracht, dass ich mich da orientiert hatte an dem, was du auch dann empfohlen hast und dass da möglichst wenig Aufwand drin steckt. Und das war, glaube ich, so der größte Hustle, den ich hatte, da mich wirklich an die Technik dran zu wagen. Muss aber sagen, wenn man erstmal einmal eingestiegen ist, ist es gar nicht mehr so komplex und kompliziert. Dann geht es hinterher nur noch um Optimierung, kleine Veränderungen. Aber da braucht man eigentlich keine Angst haben, gerade wenn man sich so eine gute Hilfe holt, wie eben den Erfolgskurs, wo man Schritt für Schritt Anleitungen bekommt. Ich weiß noch eine Situation, da war ich mit meiner Webseite total unzufrieden und da gibt es ja auch so einen Crashkurs Webseitenentwicklung mit WordPress und da habe ich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion meine Webseite komplett neu gebaut, also das ist wirklich das Grundgerüst, in einer Nacht selber gebastelt und das war, ja, das Ergebnis war durchaus vorzeigbar, ne?
Ja, total. Und beim Thema Technik ist es ja auch so, ich sage den Leuten auch immer, es ist ja wie so eine neue Sprache, die man halt lernt und das muss man halt mal lernen. Aber jetzt siehst du ja auch bei dir, du hast jetzt ja einen Skill, den du immer wieder nutzen kannst und auch so jetzt, wenn man es in der Konkurrenz denkt im Vergleich zu anderen, ja einen totalen Wettbewerbsvorteil. Mhm. Und ich glaube, das muss man auch immer so im Hinterkopf behalten. Und Was war für dich dann damals so dieser ausschlaggebende Punkt zu sagen, okay, jetzt hole ich mir Erfolgskurs, jetzt mache ich es. Also wir haben ja schon vorhin auch so ein bisschen besprochen, hast du mir erzählt mit irgendwie Babypause, die jetzt bei dir auch ansteht, mehr Flexibilität. Gab es da so einen Riesenmotivator bei dir?
Ja, auf jeden Fall das Thema Familienplanung, was immer schon irgendwie im Raum stand, das war auf jeden Fall einer der Grundmotivatoren, dass ich gesagt habe, wenn ich irgendwann einsteige in die Familienplanung, möchte ich nicht diesen Druck im Hinterkopf haben, dass ich wieder von Stall zu Stall fahren muss und eigentlich nur von zu Hause weg bin, sondern ich möchte mehr Flexibilität und dementsprechend dann auch ein Online-Business aufbauen. Und dadurch, dass ich eben aus diesem Bereich Erwachsenenbildung, Weiterbildung komme, war klar, dass ich da auch meine Expertise drin habe und das mehr in meine Arbeit mit einbringen möchte, dass ich nicht nur handwerklich am Pferd arbeiten möchte, sondern das Wissen auch weitergeben möchte. Da glaube ich auch gut drin bin, Leute da abzuholen, wo sie eben stehen an ihrem eigenen Standpunkt und das wollte ich einfach miteinander verbinden. Und ich glaube, das ist mir bisher ganz gut gelungen. Ich gehe jetzt im September diesen Jahres in Babypause und bin da zuversichtlich, dass ich jetzt nicht sofort in großer Masse wieder auf die Straße muss. Und was man natürlich immer hat, wenn man unterwegs ist, gerade auch in der Pferdebranche, dass man viel Zeit gegen Geld tauscht und irgendwann einfach das Ende erreicht ist. Ne? Ich kann dann nicht noch mehr arbeiten. Klar kann ich meine Wochenenden opfern. Das machen viele tatsächlich in der Pferdewelt auch, die wirklich Seminarwochenenden hintereinander weg haben und irgendwie die Hälfte der Wochenenden nur unterwegs sind. Das kann ich mir für mich persönlich nicht vorstellen. Da ist mir meine Freizeit einfach auch zu wichtig. Und dementsprechend brauchst du da einfach einen Ausgleich.
Ja, das finde ich eh immer krass, wenn man sich so, also andere Selbstständige, auch jetzt auch anderen Branchen, ich habe zum Beispiel so einen Kumpel, der ist Immobilienmakler und der hat alle seine Wochenenden immer mit Besichtigungen und so und ich sitze so da und denke so, ja, ist eigentlich mittlerweile relativ entspannt, also gerade, du hast ja auch schon im Vorgespräch mir erzählt, du willst es auch automatisieren, einen Evergreen-Funnel aufbauen, wenn man dann auch mehrmals gelauncht hat, was du ja auch gemacht hast, darüber sprechen wir gleich und dann automatisiert und dann läuft das. Ich glaube halt, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, dass so die größte Herausforderung ist, wirklich mal diesen Sprung zu schaffen, die neue Sprache sozusagen zu lernen, mal die Website aufzubauen und dann läuft es auch irgendwann. Ne?
Genau, das bei dir auch das so? Das Thema Sichtbarkeit ist da, glaube ich, auch ein großer Punkt, wo man erstmal drüber hinwegkommen muss und sich trauen muss, einmal wirklich in die Öffentlichkeit zu treten, zu gucken, über welche Kanäle möchte ich mich jetzt präsentieren. Und wenn man diesen Punkt dann diesen Switch hinbekommen hat, dann hat man irgendwann so ein Gefühl, dass es irgendwie läuft. Ja klar, es ist immer noch viel Arbeit und man muss da viel rein investieren, aber es ist nicht mehr so mühselig wie die ersten Schritte, wo man sich wirklich extrem überwinden musste.
Ja, was waren bei dir die größten Überwindungen? Also auch Angst vor Sichtbarkeit, was Freunde sagen, das ist ja immer so Number One bei vielen. Technik haben wir schon. Du nickst gerade auch schon.
Ja, doch, auf jeden Fall. Also gerade in meinem Bereich, wo ich unterwegs bin, da kriegt man auch deutlich Gegenwind von so diesen ganzen alten Schmiede-Schlägen. Ne? Also da gibt es wirklich einfach noch so viele Menschen vom ganz alten Schlag, die vom Thema Digitalisierung und Pferdebesitzer befähigen, selbst mitzuarbeiten, überhaupt nichts halten. Und da habe ich auch auf Instagram schon durchaus den einen oder anderen Gegenwind bekommen oder mal eine böse Privatnachricht, dass das ja grob fahrlässig wäre, was ich da tue. Und das lässt einen dann schon hinterfragen. Und auf der anderen Seite sehe ich dann einfach die tollen Erfolge meiner TeilnehmerInnen, die ja auf einmal besser Hufe bearbeiten als so mancher Profi. Ne? Das ist schon so ein bisschen diese Gratwanderung, wo man sich erstmal finden muss und wirklich auch den Mut aufbringen muss, zu seiner eigenen Meinung und seiner Expertise und seinem Thema zu stehen.
Ja, Aber ich glaube, das wird man immer haben, diesen Gegenwind, gerade wenn man auch in so einer, oder wenn es eine gute Idee ist, weil dann sind natürlich auch bei dir Leute, die auf einmal vielleicht auch Angst haben oder irgendwie denken, hey, was macht denn die da online? Ich kann mich nämlich noch an meine Anfangszeit erinnern, da habe ich von so alteingesessenen, ich nenne sie mal Business-Mackern, habe ich auch richtig viele böse Nachrichten bekommen. Ich war da irgendwie, weiß ich nicht, 21, blond ich weiß, ich kann das sehr gut nachempfinden, aber ich glaube, das muss man immer als Motivation dann einfach nehmen. Ja. Weil die fühlen sich ja irgendwie so in Anführungsstrichen getriggert, also irgendwas.
Ja, naja. Ja, ich habe auch dann irgendwann für mich den Switch hingekriegt, dass ich gesagt habe, naja, irgendwas muss ich ja richtig machen, wenn die sich davon so getriezt fühlen. Und habe dann einfach für mich beschlossen, ich mache weiter, ich ziehe mein Ding durch und setze mich lieber mit den Leuten auseinander, die mir da entsprechend qualifiziertes Feedback zu geben. Und da muss ich sagen, habe ich im Freundeskreis und auch in der Familie durchaus die ein oder andere Stimme, die da pro ist und mich da super gut unterstützt, aber auch immer kritisch drauf guckt und mir Feedback gibt.
Ja, sehr gut.
Ja, das ist schon eine gute Sache.
Ja, also an alle, die vielleicht auch irgendwie Angst haben vor irgendwie Feedback von Wildfremden, einfach machen. Natürlich, wie du auch sagst, schon kritisch hinterfragen so, aber dann einfach mal machen. Lass uns jetzt mal über dein erstes oder dein Produktthema sprechen und dann auch über den ersten Launch. Kannst du noch mal dein erstes Online-Produkt, du hast ja mittlerweile zwei verschiedene Online-Produkte, noch mal über das erste Online-Produkt, welches Thema, nimm uns da mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen, wann bist du auf die Idee gekommen, wie bist du auf die Idee gekommen, schieß gerne mal los.
Genau, mein erstes Produkt war das Thema stressfreie Hufbearbeitung, wo ich PferdebesitzerInnen quasi beibringe, wie sie selber ihre Pferde für die Hufbearbeitung gut vorbereiten können, an ihrem eigenen Mindset arbeiten können, weil so viele dann auch diese Angst begleitet, dass was schieflaufen könnte bei den Hufterminen, dass der Hufbearbeiter nicht mehr wiederkommt, dass das Pferd sich total daneben benimmt, so ein bisschen die Angst vor Gesichtsverlust. Da sprechen wir in dem Kurs vor allem auch drüber und dann auch, wie sie selber an ihrem eigenen Mindset, ihrer Achtsamkeit so arbeiten können, dass sich die Aufregung, die Nervosität nicht aufs Pferd überträgt und sich das immer weiter hochschaukelt. Genau, und da gibt es auch ein Bonusmodul, wo es ums Thema Kommunikation und Konfliktmanagement gibt, weil man sich da natürlich auch mit den Hufprofis auseinandersetzen muss und gegebenenfalls mal für das eigene Pferd einstehen muss und Grenzen setzen muss. Das sind so die Hauptthemen, die dieses Produkt quasi abdeckt. Genau, da habe ich...
Ja, schieß gerne los.
Genau, da habe ich die Idee tatsächlich relativ früh gehabt schon und habe das schon ein paar Jahre mit mir rumgetragen, weil ich eben auch aus der Verhaltensberatung heraus immer wieder solche Fälle in der Beratung hatte und auch dann als Hufbearbeiterin selber immer wieder solche Pferde in die Kundschaft bekommen habe. Und das mit der Idee bin ich dann 2022 auch in den Erfolgskurs reingestartet. Die Idee stand da schon und habe mir dann im Erfolgskurs immer wieder Feedback dazu geholt, geguckt, geht es in die richtige Richtung, ist es ein Thema, was sich verkauft. Habe dann auch mit Kunden gesprochen, die ich vor Ort schon begleitet hatte in 1:1-Terminen, was sie denn bräuchten, um eben auch so ein Online-Produkt zu buchen und damit gut zurechtzukommen. Und dann habe ich das über ein Jahr ungefähr entwickelt und dann das erste Mal gelauncht.
Dann 2023 gelauncht. Das ist ja auch, wenn man so ein bisschen chronologisch betrachtet, da warst du ja auch schon dann Vollzeit selbstständig, oder?
Genau, das war gerade so der Übergang. Also ich habe angefangen, das Produkt zu entwickeln 2022. Da war ich noch in einer Festanstellung, allerdings auch schon in Teilzeit. Habe das nebenbei gemacht und dann bin ich 2023 mit quasi meinem Start in die Vollzeitselbstständigkeit direkt mit dem ersten Launch gestartet.
Hattest du damals auch Bedenken, ob sich dein Thema, was ja schon sehr eigentlich offline-lastig, ich meine, man stellt sich vor, du bist am Pferd, machst die Hufe, hattest du da irgendwann mal Bedenken, ob man das überhaupt digitalisieren kann oder war dir das irgendwie von vornherein klar?
Doch, ich hatte schon Zweifel und habe auch viel Energie da reingesteckt, das zu recherchieren und zu gucken, wie machen das andere. Es gab schon ein, zwei andere Anbieter von Online-Hufbearbeitungskursen, aber dieses Thema stressfreie Hufbearbeitung, das war tatsächlich komplett neu und ich glaube, da bin ich auch immer noch die Einzige, die da so einen kompletten Kurs zu anbietet. Es gibt zwar ein paar Klickertrainer, die zu dem Thema natürlich auch Spezialisierung anbieten oder Verhaltensberater, die sich da immer mal wieder drauf fokussieren. Aber mit so diesem Konzept und diesem Komplettpaket bin ich, glaube ich, die Einzige, die da so tief drin ist. Und das ist gerade, glaube ich, auch einfach noch mein Wettbewerbsvorteil.
Ja, ja. Wäre das auch, also wenn man nochmal so ein bisschen das in einen Tipp verpackt an alle, die zuhören, wäre das auch ein Tipp für die Nachfrage, also Marktrecherche, wie man das Potenzial prüft, dass man sich anschaut, welche Konkurrenten gibt es, wer macht das schon erfolgreich oder wie bist du generell damals vorgegangen, um so überhaupt das Potenzial zu prüfen, ne?
Genau, ich bin tatsächlich einmal offline vorgegangen, indem ich einfach meine Kunden gefragt habe, was sie sich vorstellen könnten, ob man das eben digital umsetzen kann, ob sie das kaufen würden, und habe dann gleichzeitig auf dem Markt geguckt, was bieten natürlich andere an und was ist dann aber auch mein Alleinstellungsmerkmal, wo ich mehr bieten kann als die, die es schon anbieten. Und darüber bin ich dann einfach zu dieser Nische gekommen und habe daran festgehalten, habe mir auch nochmal von anderen Experten aus der Pferdewelt explizit Feedback geholt, wo ich dann auch nochmal ein Business-Coaching mitgemacht habe, wo ich auch das Feedback bekommen habe, dass das die richtige Richtung ist. Ja, das war so das Vorgehen.
Ja. Hast du dir auch in den USA oder englischsprachigen Raum Leute angeschaut, was analysiert, oder dann eher deutschsprachig?
Hauptsächlich im deutschsprachigen Raum, aber klar, immer mal so ein Blick natürlich auch ins Ausland gerichtet. Aber ich habe mich schon sehr auf den deutschen Raum fokussiert bei der Recherche.
Was ich ja schon auch voll spannend finde, so in diesem ganzen Tierbereich, wir haben ja im Erfolgskurs auch, ich weiß nicht, ob du die Kundin kennst, auch eine alte Kundin, die macht Online-Kurse zum Thema Hühnerhaltung. Also wir haben da ja super viel mit dabei. Was spannend ist, dass man ja so sieht, für Hunde und Katzen funktioniert das ja schon super, der Markt. Und dann auch so strategisch zu sagen, okay, aber was ist zum Beispiel mit so Nischen wie Pferde oder Hühner oder, weiß ich nicht, Hunde-Osteopathie haben wir auch eine, Hunde-Wirbelsäule, also mit so Nischenthemen und sich da nochmal zu positionieren, finde ich bei dir, also sieht man halt sehr smart, dass es noch in diesem großen Thema Tiere, Pferde, und dann bist du noch nischiger positioniert und dass das funktioniert.
Ja, doch, auf jeden Fall.
Und das heißt auch noch mal so für alle als Info, das heißt, du hattest auch schon vor deinem ersten Launch Einzelberatungen angeboten. Man merkt ja auch, du hattest da Erfahrung. Das wäre wahrscheinlich auch ein Tipp, den du mit an die Hand geben würdest, dass man schon mal irgendwie offline oder online einzeln, dass man da Erfahrungen sammelt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn ich komplett von Null gestartet wäre, wäre ich nicht sofort mit einem digitalen Produkt gestartet, weil man einfach, glaube ich, auch so ein bisschen die Erfahrungswerte braucht und das Feedback von den Kunden und Kundinnen. Es ist immer schön, wenn ich eine Idee im Kopf habe, die ich umsetzen möchte, wenn das dann aber hinterher auf so Null Interesse stößt und eigentlich keiner dieses Produkt kaufen möchte, dann habe ich halt in meinem stillen Kämmerlein vor mich hingearbeitet und habe mir nie Feedback geholt. Das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Da würde ich immer sagen, probiert es erstmal aus, in einem Seminar oder in einem 1:1-Coaching oder Setting und holt euch da Feedback, was die Kundinnen und Kunden sich wirklich wünschen, weil dann kann man viel zielgerichteter sein eigenes Produkt entwickeln, ohne dass man hinterher zu viele Anpassungen vornehmen muss.
So, jetzt habe ich mich gerade so halb verschluckt. Hast du eigentlich auch sowas wie einen Beta-Launch gemacht oder irgendwie nochmal anders angetestet, über einen Lead-Magneten geschaut? Wie sind die Download-Zahlen? Beta-Launches machen ja auch manche. Gibt es da noch einen Tipp zur Marktrecherche, den du hast?
Ja, ich bin auf jeden Fall mit dem E-Mail-Listenaufbau und einem Lead-Magneten gestartet. Das würde ich auch immer wieder so machen, um zu gucken, ob das Thema überhaupt auf Interesse stößt. Und bin dann erst mit dem Launch gestartet, als ich, glaube ich, so, ja, ich glaube 250, 300 E-Mail-Abonnenten auf meiner Liste hatte. Und davon hatten sich so um die 50 auf die Warteliste eingetragen. Und dann bin ich eben in den Launch gestartet und hatte den Kurs auch tatsächlich noch nicht 100% fertig, sondern habe die ersten 3 Module fertig gehabt. Und dann weiterentwickelt, währenddessen ja schon die ersten Module durchgearbeitet hatten.
Ja, sehr smart. Machen wir übrigens auch, das ist nochmal ein super Tipp für alle, machen wir gerade mit Souverän Skaliert 2.0 genauso. Wir haben jetzt schon, ich glaube, an die 20 Plätze verkauft und es sind noch keine Inhalte fertig. Just saying. Die werden natürlich dann alle nach und nach released, aber das ist auch ein super smarter Trick. Natürlich, man muss die Inhalte, die sind schon geskriptet, waren sie wahrscheinlich bei dir auch, also du wusstest schon und alles. Aber dann die ganze Produktion, also du kannst auch anfangen zu launchen oder erstmal das Ganze live machen, das machen ja auch manche mit einem Beta-Launch, dann hält man die Inhalte live, Woche für Woche, dass man da halt möglichst schnell Erfahrungen sammelt. Nimm uns doch mal gerne mit hinter die Kulissen von deinem ersten Launch. Vielleicht auch gerne, wenn du teilen möchtest, Zahlen, Daten, Fakten, wann gelauncht, zu welchem Preis, wie viele Verkäufe.
Genau, also ich bin gestartet im, ja, ich glaube so November, Dezember 22, dass ich so ein bisschen mehr Werbung gemacht habe auf Instagram, habe meine E-Mail-Liste versucht, so ein bisschen aufzuwärmen und zu gucken, dass die Leute so ein bisschen darauf hingewiesen werden, dass sie immer E-Mails von mir bekommen, Newsletter bekommen, wo ich immer wieder gesagt habe, hey, mein Kurs, der öffnet bald. Und dann bin ich in den ersten Launch gestartet mit 5 Teilnehmern, hatte ich, glaube ich, auf meinem in meinem ersten Kursdurchlauf, habe den Kurs verkauft, ich meine zu 370 Euro so um den Dreh und genau damit dann einen Umsatz von knapp 2000 Euro gemacht und war auch super zufrieden damit und muss auch sagen, dass sich das im Nachgang für mich bewährt hat, dass ich erstmal mit so einer kleinen Gruppe gestartet bin, weil ich mir dann einfach sehr nah an den Teilnehmern das Feedback auch holen konnte, Rückmeldungen bekommen habe, ob die Inhalte, die ich mir da überlegt habe, ob die tatsächlich auch zu dem passen, was die Teilnehmer in sich da vorgestellt haben. Und dann bin ich in den zweiten Launch gestartet im Sommer 2024, also in diesem Jahr. Und da bin ich mit dann knapp 10 Teilnehmern gestartet, habe dann entsprechend mehr Umsatz gemacht und hatte auch schon die erste Preissteigerung drin, weil ich eben von den Teilnehmern das Feedback bekommen habe, dass sie durchaus auch mehr gezahlt hätten für den Kurs. Das war schon mal ein gutes Learning. Was ich allerdings auch von den Teilnehmern von der Warteliste an Feedback bekommen habe, ist, dass sie gerne diesen Kurs schon früher gehabt hätten, beziehungsweise dieses Launch-System nicht so 100% zu dem Thema passt. Mhm. Weil bei der stressfreier Hufbearbeitung haben die PferdebesitzerInnen meistens ein akutes Problem, dass jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo sie auf der Suche sind im Internet nach Lösung, eben das nicht funktioniert und sie da unter einem enormen Druck stehen. Deswegen ist das Ziel und der Plan jetzt ab Ende August den Kurs als Evergreen zu vermarkten und dauerhaft zu öffnen, damit da einfach ja, mehr PferdebesitzerInnen von profitieren können und auch kurzfristig dann die Hilfe bekommen. Das wird dann einfach von der Struktur her ein bisschen anders laufen und da bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren wird.
Ja, da machst du auch ja so die perfekte Roadmap, also was wir ja auch immer sagen, ey, launche erstmal, also dass man so diesen großen Knall, sage ich mal, hat und auch für sich finde ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, also mir geht es auch zum Beispiel mit Souverän skaliert, so da haben wir auch ein Datum, sodass man auch da hinarbeitet, sich dieses Ziel setzt. Aber dann halt zu sagen, okay, wenn es Sinn macht, bei deiner Zielgruppe ja auch, dann kann man später auch automatisieren. Das finde ich bei dir sehr, sehr, sehr smart.
Genau, und gerade wenn man dieses Feedback aus der Community bekommt, ne, das dann aufzugreifen und umzusetzen, das ist, glaube ich, besonders wichtig, dass man da einfach zuhört, was die Wünsche der Kunden da in dem Fall dann sind. Genau, und ich habe dann parallel angefangen, direkt das zweite Produkt zu entwickeln, weil ich festgestellt habe und auch Feedback bekommen habe, dass viele von denen, die eben auch Stress bei der Hufbearbeitung haben, vielleicht auch als Lösung sehen, die Hufbearbeitung dann selber zu erlernen oder sich zumindest Wissen zum Thema Hufgesundheit anzueignen. Und bin dann angefangen, mein zweites Produkt zu entwickeln im Laufe von 2023 auch und habe da einen Kurs aufgesetzt, der sich nennt Der gesunde Barhuf. Und da lernen die PferdebesitzerInnen wirklich, wo es drauf ankommt, wenn es um die Beurteilung von der Hufgesundheit geht, wie sie Stellschrauben verändern können. Und den Kurs habe ich dann Ende 2023 das erste Mal gelauncht, da auch mit 5 Teilnehmern und habe einen Umsatz von ungefähr 3000 Euro gemacht. Und jetzt, habe ich das dritte Mal gerade gelauncht im Sommer. Im Juli ist noch gar nicht so lange her. Meine aktuelle Kursrunde läuft noch. Und da bin ich dann tatsächlich mit 18 Teilnehmern reingestartet. Also auch eine gute Entwicklung, dass da wirklich das Interesse da ist. Und ich habe auch gemerkt, je mehr ich mich getraut habe, wirklich zu verkaufen und das immer wieder bei Instagram auch zu erwähnen, meine E-Mail-Liste zu bespielen mit Newslettern, desto mehr war da einfach auch das Interesse dran und desto besser liefen die Verkäufe.
Ja, und bei dir sieht man ja auch total schön, was ich ja auch immer in jeder Podcast-Folge versuche zu predigen. Es ist halt nicht nur dieser erste Launch, da geht es auch gar nicht so sehr um den reinen Umsatz. Natürlich ist das schön, die Verkäufe, aber da geht es ja darum, die Technik. Du hast es mal gemacht, dein Produkt steht und jetzt hast du Produkte, die du ja immer wieder verkaufen kannst. Und wie man ja auch bei dir sieht, das erste Produkt, das war vielleicht auch in der weißen Videoschnitt und ein bisschen aufwendiger, musstest du dir erstmal beibringen, aber dann die nächsten Produkte kannst du viel schneller erstellen. Und ich finde, das muss man auch immer, wenn man über so ein Online-Unternehmen nachdenkt, viele, die hier zuhören, sind vielleicht frisch selbstständig oder planen gerade, muss man immer im Kopf behalten. War dir das am Anfang so bewusst oder, also hattest du diese, nee, schüttelst den Kopf?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe gedacht, ich muss jetzt direkt den ersten Launch hinlegen. Krass. Und da müssen jetzt mindestens 20, 25 Leute kaufen. Und wenn nicht, dann bin ich enttäuscht. Ja. Und dann habe ich mich auch mit meinem Mann dazu unterhalten. Und der sagte dann auch, ja, aber sei doch froh, dass überhaupt jemand gekauft hat. Es sind auf jeden Fall Interessenten da. Es laden Leute deine Lead-Magneten runter. Und scheinbar ist ja Interesse da, aber manchmal braucht es halt. Und ich habe bei dir in den Podcasts dann auch immer wieder reingehört, mir da die Erfolgsgeschichten angehört. Und du hast ja auch immer wieder erzählt, dass es einfach auch Leute gibt, die sind erstmal anderthalb, zwei Jahre auf der Warteliste oder auf der E-Mail-Liste und kaufen dann irgendwann. Und das Gleiche habe ich jetzt einfach auch festgestellt, dass sich das bewährt. Es brauchen einfach auch, ich glaube, in der Branche, in der Pferdewelt, die Leute länger, um Vertrauen aufzubauen, um zu verstehen, dass ja, da wirklich eine Expertise hintersteht, weil sie nicht einfach Geld verschenken wollen und dann hinterher nichts davon bekommen. Ja. Und je mehr ich mich traue, Testimonials einzusammeln, desto ja, besser ist da einfach auch die Conversion Rate. Ne? Das muss man auch sagen.
Ja, total. Du hast ja jetzt ein super Fundament. Und da kann man jetzt auch mit Preiserhöhungen, hast du auch angesprochen, dann Testimonials, Marketing optimieren, neue Produkte, Funnels ausbauen. Da kann man noch so viel optimieren. Und ich finde, das vergessen halt ganz viele, dass sie halt immer nur diesen ersten Launch im Kopf haben. Und dabei ist es ja auch jetzt, gehst du in Babypause, baust dir ja wirklich damit richtig ein solides Unternehmen auf, was ja deine Familie ernähren soll, 10, 15, 20 Jahre noch Bestand haben soll. Ich finde auch, wenn man das mal so ein bisschen in Relation setzt, dann erscheint so ein Jahr auf einmal ganz klein, ne?
Ja, und man muss ja auch überlegen, kann ich das handeln, was dann da an Kunden reinkommt. Das war bei mir noch so ein Thema, wo ich dann so im Nachgang jetzt in der Rückschau denke, es ist genau richtig, dass es in den ersten Launches eben nur so kleine Gruppen waren, weil ich das neben meinem Tagesgeschäft einfach sonst auch hätte gar nicht abbilden können und abarbeiten können mit dem, was ich da an Betreuungsinvest einfach auch geben möchte. Ja. Und da muss man ja auch den Kunden gegenüber sagen, es ist fairer, dann eher mit einer kleinen Gruppe einzusteigen, Erfahrung zu sammeln und dann, wenn man sich dann eben ja das Online-Business ein Stück weit aufgebaut hat, die Präsenztermine runterfahren kann, dass man da einfach dann eine gesunde Balance findet, um auch das ableisten zu können, ohne da in eine Stresssituation zu kommen, in einen Burnout zu rennen. Weil das ist ja dann irgendwie auch nicht zielführend, ne?
Ja, total. Gerade weil du ja in der Zeit noch so halb Teilzeit irgendwie noch angestellt warst.
Genau, ja.
Stichwort Verkaufen. Ich finde, das interessiert auch immer viele. Was war so aus dem Erfolgskurs auch heraus, Stichwort Launch-Fahrplan, vielleicht Verkaufs-E-Mails, was war da dein größtes Learning oder vielleicht auch sowas, wenn du den Erfolgskurs nicht gehabt hättest, das hättest du garantiert nicht gewusst, falsch gemacht. Was war dein größtes Verkaufs-Learning?
Dass ich wirklich regelmäßig über mein Produkt sprechen muss, damit die Leute wirklich verstehen, dass ich jetzt auch ein digitales Produkt habe, was sie kaufen können. Ich glaube, das hätte ich deutlich zu wenig gemacht und habe ich auch bei den ersten Launches zu wenig gemacht. Also da war ich immer noch so ein bisschen berührungsängstlich auch zu sagen, hey, ich habe jetzt hier ein digitales Produkt und kauft doch alle bei mir, weil ich immer so ein bisschen dachte, ah, dann verliere ich die Follower auf Instagram oder es tragen sich die Leute wieder aus meiner E-Mail-Liste aus. Und heute weiß ich, ja, das ist gut, wenn die sich dann austragen, weil sie würden wahrscheinlich nicht bei mir kaufen. Und dann habe ich zumindest die Leute auf meiner E-Mail-Liste, die an meinen Inhalten interessiert sind, sowohl an den kostenlosen als auch an denen, die sie eben kaufen können. Und gleichzeitig ja, räumt sich das ganze System immer so ein Stück weit selber wieder auf.
Ja. Was ist jetzt so dein Resümee nach den ganzen Launches? Gibt es bei dir noch ein großes Launch-Learning, was du mit allen teilen willst? Oder ja, schieß einfach los.
Ja, mein größtes Learning und das, was ich auf jeden Fall allen mitgeben möchte, ist, dass man durchhalten und dranbleiben muss, um dann wirklich erfolgreich zu sein, dass es nicht das ist, dass man einfach nur einmal einen Inhalt erstellt und dann gar keine Arbeit mehr damit hat, sondern Launchen ist immer wieder viel Arbeit, ist mit Stress verbunden und auch mit ein Stück weit Nervosität und das ist genau richtig so, dass das so ist und dann hat man aber auch wieder seine Phasen, wo man sich wieder ausruhen kann und die Erfolge feiern kann, aber es ist halt einfach ja harte Arbeit in der ersten Zeit, gerade wenn man sich erstmal einen Namen machen muss in der Branche. Und ja, durchhalten lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, also man hört ja bei dir raus, also die Arbeit macht sich dann auch bezahlt. Oder du würdest sagen, oder kannst du dir jetzt, also vielleicht auch mal eine andere Frage, anders formuliert, kannst du dir jetzt noch vorstellen, das Ganze, die Selbstständigkeit nur im 1:1 zu machen, also keine digitalen Produkte zu haben, nichts Skalierbares zu haben?
Nee, also das kann ich mir nicht mehr vorstellen, weil das einfach für mich eine super Entlastung ist, jetzt auch entspannt gerade in die Babypause gehen zu können, dass ich jetzt vorher nochmal gelauncht habe, dass ich in Aussicht habe, dass ich einfach im Frühjahr 2025 das nächste Mal launchen kann und nicht so diesen Druck habe, dass ich nur 3 Monate Elternzeit nehmen kann als Selbstständige und dann wieder Geld verdienen muss. Ich kann mir zwar auch nicht vorstellen, nur digital zu arbeiten, also so ein bisschen rausfahren und im Kontakt mit den Menschen bleiben, ist mir auch ganz wichtig. Da bin ich einfach zu gerne im Austausch und brauche auch so ein bisschen diese praktische Arbeit für mich. Aber das kann ich jetzt so gestalten, dass es eben für mich und für mein Familienleben passt und bin dadurch deutlich flexibler.
Dass man nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt wieder am Wochenende, ich muss, sondern ey, ich mache ein paar Termine, macht mega Spaß und den Rest mache ich halt online und skalierbar.
Genau,
ja. Finde ich sehr smart. Was ist dann bei dir so in Zukunft geplant? Also man hat schon rausgehört, du wirst auf jeden Fall ein Produkt im Evergreen-Funnel verkaufen, dann Babypause. Gibt es sonst noch bei dir auch eine, für alle, die jetzt vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener sind, so eine neue Idee, die du gerade hast oder was?
Ja, ich habe noch tatsächlich 2 Ideen im Hinterkopf. Eine, die sich auch an PferdebesitzerInnen richtet, nochmal mit einem Spezialthema, wo ich überlege, nochmal einen Kurs draus zu machen, eventuell sogar in Kombination mit einer 1-zu-1-Beratung, da bin ich noch nicht ganz sicher. Ich habe ja den Erfolgskurs auch nochmal verlängert und bin jetzt bei der aktuellen Runde auch mit dabei und pitch das Thema gerade in unserer Mastermind-Runde, was auch ja sehr spannend ist, da sind wir gerade sehr rege im Austausch. Und dann habe ich tatsächlich noch ein B2B-Thema im Hinterkopf, was sich an andere Hufprofis richtet. Da muss ich mal gucken, wie ich das umgesetzt bekomme. Das habe ich jetzt in den letzten Wochen schon mal so ein bisschen gepitcht und getestet mit Kollegen und Kolleginnen. Und da muss ich mal gucken, was da draus wird, ob sich da wirklich ein digitales Produkt draus stricken lässt.
B2B finde ich immer sehr spannend. Das haben wir in Souverän skaliert, haben wir auch immer wieder gerade eine Diskussion, wie man die Umsätze noch steigert. Und das ist halt geil, weil du halt in anderen Preiskategorien, du hast bis auf einmal in der Weiterbildung, kannst auch anders verkaufen, argumentieren. Das finde ich eine spannende Idee.
Ja, genau.
Vielleicht nochmal abschließend, ich werde das auch in meinem Intro anteasern, vielleicht auch in den Podcast-Titel schreiben, nochmal so das Thema Sprung in die Vollzeit-Selbstständigkeit, weil ich einfach weiß, dass es so viele interessiert. Kannst du da uns nochmal so Best Practices mitgeben? Jemand, der jetzt gerade mit dem Gedanken spielt, in ein paar Jahren Vollzeit-Selbstständig zu sein, wie sollte die Person vorgehen oder wie bist du vorgegangen? Was kannst du empfehlen?
Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, das langsam auch aufzubauen, sich erstmal zu überlegen, in welchem Bereich möchte ich tatsächlich diese Selbstständigkeit starten, gegebenenfalls dann erstmal in 1-zu-1-Beratungen oder in Präsenzterminen zu starten, die Arbeitszeit zu reduzieren und zu gucken, wie das Ganze parallel läuft, weil ich gerade festgestellt habe am Anfang, dass es auch eine gewisse Zeit braucht, bis man wirklich sich eine sichere, souveräne Selbstständigkeit aufgebaut hat. Ich glaube, das ist je nach Nische wahrscheinlich auch wieder unterschiedlich, wie schnell oder langsam das Ganze voranschreitet. Aber man hat auf jeden Fall noch ein bisschen Sicherheit in der Hinterhand, wenn man seinen Job nicht von heute auf morgen komplett kündigt und blauäugig in die Vollzeit-Selbstständigkeit startet, sondern da in Teilzeit sich erstmal was aufbauen kann und dann eben die Vollzeit-Selbstständigkeit einnehmen kann, sobald sich das wirklich rentiert, man das erste Geld verdient hat, man vielleicht auch einen kleinen Puffer aufgebaut hat, von dem man leben kann. Das war für mein Sicherheitsbedürfnis zumindest der richtige Weg. Und ich würde es auch immer wieder so machen, weil ich da einfach auch schon zu viele habe scheitern sehen in meinem Umfeld, die gesagt haben, ich mache mich jetzt von heute auf morgen selbstständig, manchmal auch aus einer Arbeitslosigkeit heraus und wo es dann eben nicht gut geklappt hat. Und ich glaube, dass mein Erfolgsfaktor da einfach war, dass ich das gut und lange vorbereitet habe, mir schon mal einen Namen in der Branche gemacht hatte für die Präsenztermine und dann dieser Switch in die digitale Welt noch mal leichter war.
Ja, das finde ich ja eh immer krass, wenn ich dann auch so höre, irgendwie Leute, die dann sagen, es hat sich so richtig angefühlt und ich bin jetzt einfach eiskalt gesprungen und ich denke so, oh Gott. Ja. Aber ich glaube auch manche, also ich habe auch eine Freundin, die wirklich sich komplett da ins kalte Wasser gesprungen ist, ich könnte das nie und sie meinte, sie braucht diesen Druck. Und ich denke mir so, ey, ich will doch den Druck nicht haben, es ist doch viel entspannter. Also ich kann dann auch viel besser verkaufen, wenn ich einfach weiß, ey, ich habe ja gar nichts zu verlieren. Ich glaube, das ist wirklich so Typsache, aber ich bin da total auf deiner Seite. Ich habe ja auch ganz langsam bin ich so gestartet.
Ja.
Und auch mit genügend Rücklagen auch, dass man immer weiß, also dass man nicht die Geldsorgen irgendwie hat.
Ja, und ich glaube auch spätestens, als die Pandemie anfing, wäre es bei mir tatsächlich auf die Füße gefallen, weil einfach dann ein kompletter Bereich mit der Pferdeverhaltensberatung komplett weggefallen ist, dadurch, dass man einfach in den Ställen nicht mehr unterwegs sein durfte. Und da muss ich sagen, war ich dankbar, dass ich meinen Konzernjob noch hatte, wo ich entspannt im Homeoffice arbeiten konnte und dann aber gleichzeitig auch noch die Möglichkeit hatte, mir den Rest aufzubauen und ja, da mich nochmal weiterzuentwickeln.
Hattest du dann Angst oder wie war das? Also ich kann mir dann so vorstellen, dass es vielleicht an manchen so geht, dass sie dann diesen Moment des Sprungs dann irgendwie vor lauter Sicherheit verpassen. Also wie war das bei dir? War dir dann irgendwann klar, okay, komm, jetzt springe ich?
Also im Prinzip war es aus der Not heraus, weil ich gefühlt keine Zeit mehr hatte, beiden Jobs gleichzeitig gerecht zu werden. Das war für mich eine total unzufriedenstellende Situation und für mich war klar, sobald ich von der Vollzeit-Selbstständigkeit oder von der bis dahin nebenberuflichen Selbstständigkeit halbwegs leben kann, mache ich den Sprung in die Vollzeit-Selbstständigkeit und bei mir ist dann noch dazu gekommen, dass ich im Konzern einfach Veränderungen ergeben haben, die auch nicht zur Erhöhung der Zufriedenheit beigetragen haben, sondern eher im Gegenteil, eher frustrierend waren und der Workload da auch viel zu hoch war für die Anzahl an Stunden, die ich im Vertrag stehen hatte. Und dann war es für mich einfach klar, dass ich springen muss, weil es sonst auf Kosten meiner Gesundheit gegangen wäre. Und da war einfach dann klar, dass ich Ende 23 dann, nee, stimmt gar nicht, Ende 22 meine Kündigung eingereicht habe und Anfang 23 dann in die Vollzeitselbstständigkeit gewechselt bin.
Ja, cool. Sehr, sehr, sehr spannend und da echt großes Kompliment. Also ich feiere das ja auch immer, wenn man sich irgendwie selbstständig macht und da sein eigenes Ding aufbaut. Hast du noch ein abschließendes Learning oder einen Gedanken, den du unbedingt noch teilen willst? Vielleicht auch was du deinem alten Ich gerne mit auf den Weg gegeben hättest.
Ich glaube, meinem alten Ich hätte ich gerne noch mitgegeben, einfach früher mutig zu sein, Dinge auszuprobieren und damit ein bisschen offensiver an die Öffentlichkeit zu gehen, wirklich auch drüber zu sprechen. Das würde ich allen anderen auch mitgeben, da wirklich mutig zu sein und seine eigenen Pläne und Träume zu verfolgen und auch mal links liegen zu lassen, was andere an Meinung dazu haben, die man vielleicht nicht bewusst gefragt hat, dass man da wirklich eher guckt, was möchte ich für mich und mein Leben und nicht immer es allen anderen recht machen.
Ja, finde ich sehr gut. Ja. Welche Links sollen wir in die Podcast-Beschreibung packen? Ja? Wo findet man dich? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Ne?
Meine Internetseite auf jeden Fall www.equibu.de. Da findet man immer alles Aktuelle, da sind meine Kurse verlinkt. Es gibt auch immer ein Pop-up mit den aktuellsten Terminen, wenn Webinare stattfinden oder gerade meine Freebies irgendwie überarbeitet wurden. Das ist immer so die Anlaufstelle, wo man auf jeden Fall alles auf einen Blick findet. Da gibt es auch den Absprung zu meinem Podcast. Ich habe nämlich auch einen eigenen Podcast, wo ich über Hufgesundheit, stressfreie Hufbearbeitung und Pferdeverhalten spreche und auch immer wieder spannende Interviewgäste mit dabei habe. Und dann auf jeden Fall auch Instagram, wo man mich unter Sarah-Equibu findet und auch immer mitbekommt, wenn irgendwas Neues passiert und wo ich versuche, regelmäßig Inhalte zu teilen.
Verlinken wir alles. Dann unbedingt vorbeischauen an alle, für die das spannend ist. Und ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Das war ein sehr spannendes Interview, auch wirklich mit so einer, also ich finde, das größte Learning für mich war einfach deine Nische. Dass man in dieser Nische sich auch ein Online-Business aufbauen kann, finde ich total faszinierend. Also danke für deine Zeit und ich wünsche dir eine schöne Babypause, kann man sagen. Bis bald.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Mir hat es auch sehr viel Freude gemacht und einen schönen Tag dir noch.